Hopcast,
der Craft Beer Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hopcast, dem Craft Beer Podcast aus Hamburg. Wir sind Regine
und Stefan
und melden uns nach einer kurzen kleinen Sommerpause zurück mit einem neuen Podcast.
Genau. Wir haben uns in dieser Folge ein bisschen zu unseren eigenen Anfängen zurückbewegt. Unsere erste Folge fand damals statt auf dem Craft Beer Day bei Ratzern im Innenhof des alten Mädchens. Und genau dort haben wir uns wieder hinbegeben, nämlich zur Ratsherren, und wir haben Thomas Kunst und Philipp Bollhorn dort zum Gespräch getroffen.
Ja, das sind die beiden Brauer oder zwei der Brauer von Ratsherren. Und da Hamburg eine Stadt ist, in der Ratsherren sehr präsent ist, lag es auf der Hand, da irgendwann auch mal aufzuschlagen und einen Podcast zu machen.
Zumal es auch einen besonderen Anlass gibt, denn Ratsherren hat sich hier in Hamburg und im Norden schon zu einer Art Platzhirsch entwickelt mit einem satten Ausstoß von doch 50.000 Hektolitern. Ausruhen kann sich das Unternehmen natürlich trotzdem nicht auf diesen Lorbeeren. Und gerade ist man dabei, sich zu fokussieren, sich zu kanalisieren und neue Bierstile zu entwickeln. Und da sind wir wieder beim Pilz, mit dem Ratsherren ja auch damals begonnen hat. Das war das erste Bier, was sie auf den Markt gebracht haben. Sie werden nächste Woche am 15. August ihre neuen Pilzsorten vorstellen. Und darüber haben wir ein bisschen was erfahren können in diesem Gespräch.
Ist natürlich eigentlich alles noch total geheim.
Deshalb auch nur ein bisschen was erfahren können. Und haben natürlich auch darüber gesprochen, wie ist das, so eine Brauerei aufzubauen? Wie seht ihr den Biermarkt von morgen? Das erfahrt ihr in der kommenden Folge. Gleich geht's los. Wir haben natürlich noch einige liebgewonnene Rituale. Wir werden euch natürlich wieder Termine nennen am Ende. Wir werden euch einen Hinweis geben auf eine tolle Aktion, die wir selber planen, denn wir werden wieder einen Live-Podcast machen.
Und wir verkosten natürlich auch Biere, während wir diese Folge machen. Und das eine wird die Hopfenweiße von Schneider sein. Und das zweite ist das Backyard Beach Summer Ale von Ratsherren. Aber schalten wir erstmal um in den Degustationsraum von Ratsherren.
Mein Name ist Thomas Kunst. Ich bin seit 2009 bei Ratsherren, also der erste Brauer, der da angefangen hat. Ich war vorher ungefähr 20 Jahre bei Becks. Habe da unter anderem Entwicklung und Technologie gemacht, also bin schon sehr affin neuem gegenüber eingestellt oder überhaupt affin. War da dann irgendwann stellvertretender Abteilungsleiter und im Zuge des Kaufs von ABMBF hat man sich natürlich überlegt, sich zu verändern, weil das einfach nicht mein Stil ist, was da so passiert ist. Und dann kam eben halt 2009 die Möglichkeit, in das Haus Nordmann zu wechseln. Ich habe als erstes hier mit die Ratsherren Rezeptur, überarbeitet, neu entwickelt. Die Ratsherren oder die Marke Ratsherren Pilsner ist ja irgendwann an die Familie Nordmann gegangen. Und das die neue Rezeptur gemacht und bin angefangen, eine neue Brauerei zu planen, zu konzipieren, die wir dann auch gebaut haben. Philipp, der sich gleich noch vorstellen wird, ist dann sehr früh in einem frühen Stadium dazugekommen, Gott sei Dank. Und dann haben wir die Brauerei auch gebaut, hier im Schanzenviertel. Und konnten dann im März 2012 den ersten Sud machen und sind seitdem eigentlich sehr erfolgreich hier im regionalen Hamburger Markt. Und was uns natürlich sehr freut.
Super. Ja, ich bin Philipp Bollhorn, ich bin 35 und seit Anfang 2011 bei Ratsherren. Thomas und ich, wir sind uns schon mal begegnet. Damals in Bremen bei Beck & Co. Das war bei mir allerdings nur ein kurzer Abriss meines Werdegangs. Ich habe dort meine Ausbildung gemacht, über 2,5 Jahre. Bin dann direkt zum Studieren gegangen. Habe dann nochmal einen Ausritt nach Russland gemacht, habe dort Bier gebraut. Und als ich mir dann die Frage gestellt habe, wo ich denn als nächstes hingehe, ich habe mich schon irgendwo weiter im Ausland gesehen, kam dann so ein so ein halber Hilferuf von Thomas, der dann gesagt hat, mir wächst die Sache eben ein bisschen über den Kopf, ich brauche hier ein bisschen mehr Manpower. Und so ein Projekt wie Ratsherrn vor der Haustür quasi hier im norddeutschen Raum mit der Perspektive und der ganzen Neuausrichtung, das fand ich natürlich super spannend. Die Gelegenheit wollte ich nicht verstreichen lassen und habe dann zugesagt und bin, wie gesagt, dann seit Anfang 2011 hier mit an Bord.
Ein unmoralisches Angebot.
Das heißt, unmoralisch. So viele Chancen, hier in Norddeutschland Fuß zu fassen und dann auch gerade mit so einer reizvollen Aufgabe, mit so einer großen Herausforderung auch, die bietet sich nicht oft. Und da muss man sich halt überlegen, ob man da zuschlägt oder ob man das ausschlägt, noch ein bisschen weiter durch die Gegend reist. Und nicht weiß, ob so ein Angebot jemals wiederkommt. Genau.
Man darf natürlich nicht vergessen, dass diese Entwicklung in Hamburg ist ja rasant gewesen. Nicht? Mit den ganzen Brauereineugründungen und so weiter und so fort. Und wir waren ja damals wirklich mit die Ersten oder überhaupt die Ersten, die wirklich in der Größenordnung irgendwas gemacht haben. Und seitdem hat es natürlich auch einige Neugründungen hier gegeben. Aber für den Zeitpunkt war das wirklich das einzige Projekt Norddeutschlands, wo man wirklich sagen konnte, wow, das ist ein Ding, da gehe ich hin. Mit allen Risiken, die damit verbunden sind, aber gut,
man müsste das eigentlich auch noch weitertragen, weil es ist nicht nur auf Norddeutschland zurückzuführen, auch deutschlandweit war das hier ein Leuchtturmprojekt zu der Zeit. Wir reden ja jetzt auch mittlerweile von 7 Jahren, die das zurückliegt, oder fast 7 Jahre. Und
ja, früher wurden die Leute, die tatsächlich noch hier in Deutschland eine neue Brauerei gebaut haben, für wahnsinnig erklärt. Das spielte sich ja alles nur im Ausland ab. Mhm. Ja? Im Gegenteil, es gab eher so die Bewegung, sich gesund zu schrumpfen. Ne? Es gab Brauereien, die vormals, ich weiß nicht was, produziert haben und dann, sagen wir, vielleicht ein Projekt gestartet haben, aber nur ganz vereinzelt, eine kleinere Brauerei zu bauen, um eben halt wieder kostengünstig, sage ich jetzt mal, irgendwo auch Bier produzieren zu können und sich auch vielleicht ein bisschen kleiner und feiner zu machen. Ne? Aber ansonsten so dieses Projekt hier, das war schon relativ einmalig in Deutschland.
Da wurde ja auch gleich Geld in die Hand genommen. Ne? Das war ja jetzt nicht irgendwie als Kleinstbrauerei geplant.
Ja, ich sag mal, ich habe eine Entwicklung mitgemacht. Die Anzeige, auf die ich mich beworben hatte, die war eigentlich nur 5.000 Hektoliter. Mittlerweile dürfen wir hier 50.000 Hektoliter machen. Und beziehungsweise die Brauerei, die gebaut wurde, ist dann quasi auf diese 50.000 Hektoliter ausgelegt worden. Also das war schon auch eine spannende Geschichte.
Die wird doch von Anfang an darauf ausgelegt worden sein, weil sonst hättet ihr ja nochmal anbauen müssen.
Ja, richtig.
Das heißt, ihr braucht aber Ratsherrn, wird ausschließlich hier gebraucht.
Jawohl, ja.
Mhm. Okay, das ist natürlich eine Wahnsinnschance nochmal, ne?
Mhm. Absolut, ja.
Und eine Riesenverantwortung.
Das ist wohl wahr, ja. Man wird da so im Nachhinein, was wir hier alles gerissen haben, muss ich sagen, könnte man ein bisschen schwindelig werden. Beziehungsweise es ist auch ein kleiner Gewöhnungsfaktor, sage ich jetzt mal so. Aber wenn mir einer vor einigen Jahren gesagt hätte, ich bin hier Betriebsleiter einer 50.000 Hektoliter Brauerei mit so und so vielen Biersorten und so weiter und so fort, dann wäre mir dann schon ein bisschen warm geworden, glaube ich.
Ja, zu dem kommt natürlich dazu, dass wir hier auch in der Inbetriebnahmephase oder auch davor in der Bauphase hier Sachen stemmen mussten, von denen wir vorher keine Ahnung hatten und auch nicht wussten, dass sie auf uns zukommen. Die haben sich einfach so im Laufe der Zeit ergeben. Wenn man das vorher gewusst hätte, ich glaube, dann hätte man wirklich auf gut Deutsch gesagt die Büchs voll gehabt. Und weiß ich nicht, ob man dann da auch zugesagt hätte, aber es hat sich ja zum Glück dann einfach so ergeben, dass man da irgendwann aus der Nummer nicht mehr rauskam. Da hat man es einfach mitgemacht. Man hat versucht, das Beste daraus zu machen. Das war hier wirklich nicht einfach. Auch das ganze Bauliche war schwierig.
Das ist eben ein Punkt. Hast du ein Beispiel für mich, wo ihr die Büchs voll hattet? Also eine dieser Geschichten, die sich ergeben haben, wo man gedacht hat, ups.
Eigentlich war das mindestens jeden zweiten Tag der Fall. Von vorne bis hinten. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich sag, damals die Firma, die das Ganze übernommen hat, die hat sich da auch nicht mit Ruhm bekleckert. Und Philipp und ich, wir haben hier quasi die Bauleitung gemacht, ja, teilweise, und versucht zu koordinieren und so. Und es kam dann nachher so weit, dass das Dach nicht fertig wurde von der großen Halle hier und die Monteure sich quasi da schlichtweg geweigert hatten, weiterzuarbeiten. Sprich, man war der Witterung ausgesetzt und so weiter. Und dann sind die quasi, weil das alles nicht hinhaute, also hinsichtlich der Koordination dieser Firma, sind die vor Weihnachten abgerückt. Ne? So, und kamen erst Wochen später nach Weihnachten wieder. Und was das Ganze natürlich wieder nach hinten gerückt hat. Und selbst da war das Dach noch nicht drauf, beziehungsweise waren nur noch Zeltplan drauf, weißt du noch? Und dann haben wir, weil das so ein Wahnsinnswinter war 2012, das war nämlich lange, lange sehr kalt, haben wir hier transportable Heizungen reingestellt. Also wir haben hier ganz Hamburg geheizt, muss man also sagen. Was hier reingegangen ist, sagenhaft. Also weißt du, und dann hat sich eins zum anderen ergeben, jeden Tag was Neues, eine neue Schwierigkeit. Dann konntest du dich mit den entsprechenden feuerpolizeilichen Bestimmungen auseinandersetzen und ach, fuhr zum Feuerstein, sag ich jetzt mal so.
Ja, ja, unsere Aufgabe bestand eigentlich darin, uns um die Inbetriebnahme zu kümmern, um die Schnittstellen zu fließen zu Konis, die ja die ganze Anlage geliefert haben. Was nicht geplant war, aber wirklich mit den ausführenden Handwerkern, der ganzen Haustechnik, das ja hier auch noch koordinativ zu begleiten, damit es voranging, weil andere Leute damit überfordert waren. Aber für uns war halt wichtig, dass wir hier die ganze Anlage an den Start kriegen, dass wir hier einbauen können. Und da hat man das dann halt so mitgemacht und hat dann ja den ersten Sud mehr oder weniger auf der Baustelle gemacht.
Ja, ja, genau. Nur mal kurze Anmerkung noch seitens dieser Baufirma, die hier war. Ich glaube, wir haben hier drei oder vier Bauleiter verschlissen, ne? Die auch die Schnauze wirklich voll hatten.
Ihr seid ja fast der Berliner Flughafen, nur das ist
los, wir laufen jetzt. Ja, weil wir ja wissen, was wir tun. Ne?
Aber das muss auch ein schönes Gefühl sein, tatsächlich auch jetzt nicht nur zur Anlage, sondern auch zu diesem Gebäude, wenn man da entsprechende Hand angelegt hat. Und
ja, das ist schon unseres oder meins, ja, oder wie auch immer, das schon, ist unser, ne? Baby. Ne? Ja. Das ist unter starken Wehen geboren worden, hätte ich beinahe gesagt.
Blutschweiß und Tränen.
Ja. Ja, also man hat natürlich nach so einer Zeit eine sehr, sehr hohe Identifikation mit der Marke, mit dem Standort hier. Damit ist das Gebäude mal die Anlage. Das ist schon was Besonderes.
Und was ich da auch hervorheben möchte, Philipp und ich waren ja die Ersten. Wir mussten dann natürlich auch dafür sorgen, dass wir hier Personal kriegen. Und haben uns, sag mal, jetzt mittlerweile haben wir, wie viele Brauer? Sechs?
Sechs Brauer.
Zwei und drei Azubis. Was ich ja natürlich auch wichtig war. Fand, also ich sag mal, wir waren eigentlich mit die Ersten hier, die überhaupt einen Azubi hatten. Mal wieder, nach langer, langer Zeit. Ein Brauer-Azubi. Ja. Die Kollegen von der Holzenstraße, die haben nicht mal ausgebildet. Und meine ich,
ja.
Und wir haben nach langer, langer Zeit mal wieder einen Brauer-Azubi gehabt.
Es gab hier wirklich mehrere Jahre, wo kein Brauer in Hamburg ausgebildet worden ist. Und da mussten dann halt, obwohl wir halt eine Großbrauerei in Hamburg haben, mussten dann erst wieder kleinere Brauereien, da ziehen wir uns jetzt auch mal zu, kommen, um wieder auszubilden. Mittlerweile sind wir ja nicht die Einzigen, die ausbilden. Aber es ist dann doch interessant, dass diese gesellschaftliche Verantwortung, die da auch hintersteckt, dann durch die eher kleineren übernommen wird und nicht durch die, die eigentlich das Geld und die Möglichkeiten haben, die eigentlich verpflichtet dazu sind, das zu machen.
Was ich eigentlich noch sagen wollte, ist, dass dieses Team jetzt, was wir uns, ja, sag ich mal, handverlesen zusammengesetzt haben, dass wir auf dieses Team ja auch wahnsinnig stolz sein können, weil es eben halt so gut funktioniert. Nicht nur von der Arbeit als solcher her, sondern auch so mental, wie man miteinander umgeht und so weiter und so fort. Das ist schon eine ganz starke Sache, auf die wir auch stolz sind und wo wir auch sehr viel Wert drauf legen, dass das hier eine mehr oder weniger verschworene Gemeinschaft ist, wo jeder für den anderen steht und ja, sich einbringen kann.
Anders würde es hier auch nicht funktionieren. Richtig. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, mit einer eigenen Schlosserei, Elektriker, irgendwas zu arbeiten. Wenn hier ein Problem auftritt, dann sind wir erstmal selber gefragt und das bedeutet auch, dass hier erstmal dann ein Stillstand ist, dass man hier am Rotieren ist, dass alles länger dauert und dann kommen natürlich auch Überstunden zustande und da braucht man einfach ein Team, was man anpackt, auf das man sich verlassen kann und die sich da auch irgendwo reinkämpfen und beißen und man schafft das dann als Team zusammen, dieses Problem zu lösen und weiterzumachen.
Das heißt, ihr unterlegt da eigentlich denselben Regeln wie eure kleineren Kollegen, weil oftmals hat man vielleicht
einfach nur eine These, das Gefühl, die sagen, ah, ihr seid ja groß, ihr schafft das schon, ihr habt es ja leichter.
Nee, im Gegenteil. Im Gegenteil?
Im Gegenteil?
Ja, wir sind hier für viel mehr Dinge verantwortlich, sage ich jetzt mal so, als viele, viele Kollegen in der, was weiß ich, Industrie. Mhm. Obwohl die auch natürlich einen super Job machen und einen anspruchsvollen Job machen, das betone ich immer wieder. Aber ich sag mal, zum Beispiel meinen vorherigen Job habe ich eigentlich Maschinenhaus gehabt. Da waren Leute, Maschinisten, die für Energie gesorgt haben, die für Wasser gesorgt haben, für die ganze Peripherie. Mhm. So, und da sind wir hier auch für verantwortlich. Ja? Mhm. Und das war so ein Ding, das habe ich auch ein bisschen unterschätzt. Also da kannst du deine Lehrbücher wieder rausholen. Das bringt dich vielleicht mal ein bisschen weiter, aber letzten Endes die Praxis, ja? Wie mit diesen Anlagen umzugehen ist. Und immer natürlich im Havariefall, wenn dir was ausfällt oder sonst was, wie bringst du das Ding überhaupt in Gang? Woran liegt das eigentlich? Ja? Und da sich wieder hinter zu stecken und das wieder in Gang zu bringen. Genauso wie Philipp, der ist jetzt auch Kesselwärter, nicht? Ganz nebenbei.
Wie die Jungfrau zum Kind.
Also die Jungfrau zum Kind. Was macht man als mit Kesselwärter?
Man ist dafür verantwortlich, dass der Kessel in einem betriebssicheren Zustand ist und bleibt und dass er halt entsprechend überwacht wird, dann ja, sowas ist halt, macht man sich vorher keine Gedanken über, aber das ist schon
sehr
auch nicht gerade ungefährlich, wenn da so ein Pott steht.
Ja, da sind wir mal manchmal so 8-9 Bar auf dem Kessel hat, nicht? Und wenn so ein Ding mal hochgeht, dann bleibt kein Auge trocken.
Wir befinden uns hier halt einfach in so einer Größe.
Du hast
so einer
im Moment
Größe.
Nicht aufgepasst und zack, hattest du den Job als Kesselwärter.
Ja,
das ist
egal. Ja, so ist es.
Also vom Klo wieder gekommen und alle gucken einen an und zeigen auf. Ja.
Start, Stopp, schade. Ja, wir sind halt wirklich so von der Betriebsgröße irgendwo dazu, dass wir uns halt so ein eigenes Instandhaltungsteam nicht leisten können. Da haben wir die gleichen Probleme wie jetzt kleinere oder Kollegen mit einer kleineren Betriebsgröße noch. Aber werden natürlich manchmal schon auch anders wahrgenommen, doch schon als größere Brauerei. Aber im Grunde genommen haben wir haben ja sehr viel auch mit unseren Kollegen in Hamburg zu tun. Sehr ähnliche Probleme.
Okay. Ja, das sind eigentlich, ja. Obwohl ich immer sage, es auch gerade in so einer Brauerei, es gibt nichts, was es nicht gibt. Nicht? Also es kommt immer wieder was du noch nicht gehabt hast. Für einige Sachen, da weiß man einfach, was man tun kann, soll und so, aber es gibt immer wieder was Neues. Und du kannst dich das immer wieder irgendwie da versuchen, da reinzubringen und darüber nachzudenken und so weiter und so. Und deswegen wird unser Job hier nie langweilig. Mhm. Ich glaube, es ist, ich sag mal, das Bierbrauen als solches, ja, das haben wir immer gelernt. Mhm. Da können wir. Ich sag mal, und jetzt so im Rahmen so vorsichtig ausgedrückt Craft-Bier oder besondere Biere, das haben wir uns angeeignet. Wir, im Grunde genommen kennen wir es, aber wir machen es eben halt anders und es fällt uns auch nicht so ganz schwer. Eben halt aber der ganze Kram, der da um zu ist, dieser ganze administrative Wahnsinn, ja, wenn es um Biersteuer geht oder Supply Chain oder hier jetzt deine Arbeitssicherheitsgeschichten und so weiter, das ist Wahnsinn, ja, das ist Wahnsinn. Ich würde schon fast sagen, wir arbeiten quasi mit 20-25% Bierproduktion und der andere Kram ist administrativer Natur. Ne? Also da hätte man ganz gerne schon mal ein bisschen mehr wieder von der anderen Seite.
Jetzt nimmst du dieses romantische Bild, dass wir hier immer nur sitzen und über kreative Biere reden und viel verkosten.
Davon sind wir natürlich ausgegangen.
Ja. Das ist natürlich, gehört das auch zu unserer Arbeit dazu und das ist auch das, wofür wir hier den ganzen anderen Kram auch irgendwie akzeptieren und auch mitmachen. Und das ist auch das, was Spaß macht, aber der andere, diese anderen Aufgaben, die Thomas gerade so umrissen hat, die sind natürlich auch wichtig und gehören zu einer Brauerei halt auch mit dazu. Ja. Auch wenn das äußerst unsexy ist, teilweise.
Ja. Schaut ihr da manchmal neidisch auf euren Kollegen Ian mit seiner Mikrobrauerei, der da so ein bisschen...
Nee, der hat genau den gleichen Kram am Hals wie wir auch. Also
ja, da braucht man sich
keine Gedanken mehr. Also der leidet auch teilweise unter gewissen Restriktionen oder Auflagen, die sagen wir nicht von uns hier kommen, sondern auch von außerhalb. Das ist
sind wir da beim Thema Reinheitsgebot und Co. und Genehmigung für spezielle Biere?
Das erste Bier, was wir da in der Genehmigung hatten, das war unser Moby Witt. Mhm. Von der Art her ein belgisches Wittbier, was sagen wir mal, vom Original her mit Orangenschale, Koriander und Kamillenblüten gebraut wird. Und da habe ich noch, wirklich habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, eine 5-DIN-A4-seitige Begründung dazu geschrieben, mit Gerichtsurteilen und so weiter, mit Beispielen anderer Brauereien. Damals war es.
Weißt du noch, wie lange du daran gesessen hast?
Ach, das war ein mehrtägiger Prozess, immer mal wieder ein Stündchen da investiert, nicht? Und auch mit einem Kollegen unterhalten und dann noch mit Markus Bärbrich, der da ja schon eine kleine Vorreiterrolle hatte. So, dann habe ich das hingeschickt, wohl wissend, dass. Das wissen die auch bei der Behörde. Wenn sie jetzt einmal sowas genehmigt haben, dass sie natürlich da ein bisschen Vorschub leisten, nicht? Dass es nicht mehr so schwer fällt, andere besondere Biere zu genehmigen. Und wir arbeiten, muss ich sagen, aber mit unserer Behörde hier sehr gut zusammen. Die haben da auch vollstes Verständnis für. Die wissen mittlerweile auch, dass wir da keinen Schmuh mitmachen, sondern eben halt, wir sind für unsere Biere bekannt, auch für unsere besonderen Biere. Die werden gerne getrunken und so weiter und so fort. Nee, das klappt ganz hervorragend. Und wir sind in dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit sogar so weit gegangen. Ich habe gesagt, wir müssen uns das ein bisschen vereinfachen, weil jedes Mal so einen Antrag zu schreiben, da habe ich keine Zeit für.
Ein halber Roman.
Und sagt, ja, das wäre Ihnen auch ganz recht, weil Sie haben auch keine Zeit, sich mal einen halben Roman durchzulesen. Jetzt ist es so, ich habe einfach ein Formblatt entwickelt, eine DIN A4-Seite. Da schreiben wir rauf, was wir machen wollen. Und dann entweder wird es genehmigt oder es wird nicht genehmigt. Mhm. Und mal so ein kleines Dönsches am Rande. Ich weiß, ihr sagt euch der Begriff Dömens-Akademie was?
Ja.
Da wird ja eigentlich der Brauernachwuchs ausgebildet, also die Braumeister. Und einer der Mitarbeiter da, mit dem habe ich dann mal drüber gesprochen, ja, wie macht ihr denn das? Da hat er mich gefragt und so. Und dann hat er gesagt, ja, so und so. Wir haben jetzt ein Formular, eine DIN A4-Seite. Was? Der ist wirklich vom Glauben abgefallen. Ne? Das gibt's ja nicht. Ne? So, ob ich ihn das mal für seine Vorlesung zur Verfügung stellen könnte, damit er uns mal zeigen könnte, wie das woanders läuft. Ne?
Das hört sich jetzt so an, als wenn wir hier wirklich alles machen können. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit. Also ja. Wir haben das alles sehr vereinfacht. Das ist vollkommen klar. Aber wir haben immer den Hintergrund, dass die Biere sudhausseitig immer auch wirklich mit dem vorläufigen Biergesetz auch konform sind. Mhm. Wir setzen also hier keine Rohfrucht ein, kein Mais, kein Reis, sowas. Würden wir hier auch nicht genehmigt bekommen. Es geht wirklich darum, dass diese Biere aus Seiten des Sudhauses also konform sind und wir dann im Nachgang hier mit Gewürzen oder sowas die Biere veredeln. Und auf dieser Basis haben wir gesagt, oder haben wir eine Einigung getroffen, dass wir so arbeiten können und
ja, eigentlich auch so arbeiten müssen, weil es eben halt so offensichtlich in diesen Bestimmungen drin steht, dass du noch im Südhausbereich reinheitsgebotskonform sein musst.
Ja.
Und das gilt auch für die Mikrobrauerei, oder?
Das gilt auch für die Mikrobrauerei, sobald man das Bier in den Verkauf bringt,
in den
Verkehr bringt.
Ja.
Okay.
Was man jetzt als Versuch da macht und was dann im Haus bleibt, da könnte es auch was anderes sein, aber das ist ja auch nicht unser Anspruch. Was wollen wir?
Als du 2009 angefangen hast hier oder hierfür geholt wurdest, du sagtest, du hast die Rezepte auch entwickelt und galt es dann irgendwie so das Ur-Ratsherrn-Rezept zu überarbeiten oder war da die Ansage, wir machen was Neues?
Nee, also ich habe eigentlich ich habe eine Kombination gewählt. Ich habe das alte Rezept natürlich als Basis übernommen, ja. Das Bier hat ja eine bestimmte Bitterkeit, Bitternis, also entsprechende und Vorgaben bezüglich anderer Dinge, aber man muss es, dass diese Rezeptur war ja aus den 50er Jahren. Mhm. Also ich habe es natürlich mit dem Wissen, was ich mitgebracht habe von Becks an die heutige Zeit adaptiert mit den entsprechenden Hopfen und so weiter und so fort. Und daraus ist dann die Rezeptur fürs Pilz entstanden.
Und war da in der Anfangsphase, fiel da das Wort Craft schon oder wann?
Nee, das kam irgendwann dazu. Irgendwann hatten wir hier den Axel Ohm, der ist hier mit eingestiegen. Und der hatte nun so mal schon ein bisschen weiter über den Tellerrand geguckt. Der kam also aus Südafrika, da hat er schon ein bisschen was mitgekriegt. Und der ist auch viel in der Welt unterwegs, immer noch und damals auch gewesen. Und der hat uns in den Gedanken nahegebracht, so, was wollt ihr mit eurem Pilz eigentlich reißen? Noch ein Pilz. Ja, und dann sagen wir mal, damals, wie es gelernt war, die ganze Ausstattung war ein bisschen edler, aber auch dieses Glänzende mit dabei und so weiter. Sprich, du hast im Regal neben den ganzen anderen Bieren gestanden wolltest als regionale kleine Brauerei wahrgenommen werden, wurdest du aber nicht, weil du dich so oder so vergleichbar warst mit den anderen großen, ich sag mal, Fernsehbier. So, und in dem Moment kam dann auch dann eben halt Axel, der gesagt hat, pass auf, wir müssen das ändern, wir machen jetzt Craft Beer, wir machen handwerklich und so weiter, wir sind eine kleine Brauerei, wir können das. Und dann ging das dann richtig los. Das war zu einem relativ frühen Zeitpunkt, also da war, hatten wir hier noch gar nicht angefangen zu brauen.
Ja.
So, und wir hatten uns dann eben halt mit dieser Idee dann schon begeistert. Wir sind dann, haben mal einen ziemlich ausführlichen Ausflug gemacht nach Dänemark hoch, da waren die auch schon weiter. Die sind ja zu dem Zeitpunkt überall um uns herum schon viel weiter gewesen, als wir es waren. Überall gab es schon diese Craft oder kleineren Brauereien, die eben besondere Biere gemacht haben.
Mhm.
Und das hatte ich ehrlich gesagt als Mensch, der in der Industrie gearbeitet hat, sind der Form auch noch gar nicht weggekriegt, ne? Muss ich mal so sagen. Und waren also nach diesem kleinen Dänemark-Trip völlig infiziert vom Ganzen. Ne? Waren völlig begeistert, haben zum ersten Mal da entsprechende Biere auch getrunken teilweise. Und die Leute, die das gemacht haben, die sind eben halt auch ein bisschen anders wie andere Leute hier, meinetwegen, die eben halt auch gemerkt haben, was dahinter steckt, die Emotionalität und so weiter, ja, und wie die hinter ihrem Produkt standen, auch emotional, wie das rüberkam, ja, wenn man selber begeistert ist von einem Produkt und das irgendwie auch so rüberbringen kann, was Besseres kann dir nicht passieren, und das funktioniert eben halt auch nur, wenn du selber mit dem, was du machst, da völlig konform bist und damit einverstanden bist und auch begeistert bist, ja? Und das hat sich dann irgendwie so übertragen. Und dann sind wir dann rangegangen und haben dann die nächsten Rezepturen gemacht für ein Pale Ale und für ein
Rotbier.
Ja, anfangs hatten wir gedacht, wir müssten Rotbier und Weißbier machen. Aber dann haben wir das Weißbier weggelassen und haben gesagt, wir müssen unbedingt ein hopfengestopftes Bier machen.
Ja.
Und das war dann immer die Geburtsstunde von unserem Pale Ale und dem Rotbier.
Es ist lustig, dass ihr so von hinten sozusagen von der Dynamik mitgeschwemmt worden seid nach vorne, dann von so einer Welle.
Ja.
Und das eigentlich dann selber noch mit neu, also eigentlich Bier neu entdeckt habt.
Ja, richtig. Also muss ich sagen, ich habe für mich Bier neu entdeckt. So, und ein weiterer Punkt, oder sagen wir mal, ein weiterer Punkt war, fand ich, weiß nicht, wie es hier da geht, diese die Diplom-Bier-Sommelier-Ausbildung bei Dömenz und da in Salzburger Land, da bei Truma. Das hat mich, also das war wie eine Gehirnwäsche, sage ich jetzt mal so, aber im positiven Sinne. Ja, also da bist du, also du bist ja 2 Wochen da und du hast jeden Tag deine Verkostung gehabt, nicht? Und das erste Bier, was sie dir hinstellen, ist eine Göse, damit du erstmal resettet wirst. Und ich bin ja überhaupt nicht mehr so ein Typ gewesen, weil diese alte Pferdedecke, die du da kriegst, ne? Also grausam, mich hat's geschüttelt. Aber anschließend war man ja wirklich dankbar für alles, was danach kam, nicht? Und das war genau richtig. Und ich, also es wurde immer interessanter, immer besser. Und ich war danach richtig euphorisch, was es so alles so gibt, was man da so machen kann. Und das war eine richtig starke Sache. Also war für mich so wirklich der Türöffner in diese Welt. Ne? Muss ich mal so sagen.
Das zieht sich ja wie so ein roter Faden durch die Entwicklung bis heute hin, dass wir nicht wussten, was hier eigentlich wirklich passiert. Wie unser Job aussieht, wo wir in ein paar Jahren stehen, das wusste keiner, dass wir irgendwann eine Bauleitung machen, dass wir hier auf einmal nicht nur einen Pilz machen, sondern 25 verschiedene Sorten im Jahr. Das wussten wir alles vorher nicht. Das ist eine Entwicklung, und man hat auch jetzt nicht das Gefühl, dass irgendeine Entwicklung aufgehört hat. Die findet immer noch statt. Wir sind immer noch in Bewegung und auch immer noch mit einer unglaublichen Geschwindigkeit.
Mhm.
Das macht die Sache hier natürlich extrem reizvoll. Jetzt haben wir die ganze Zeit viel mit Sorten experimentiert und gemacht und so. Jetzt ist es halt auch ein bisschen an der Zeit, dann auch weiterzugehen, zu gucken, wir haben jetzt erstmal alles mitgenommen, alles ausprobiert. Wir haben von einem Pumpkin Ale bis hin zu irgendwelchen Weihnachtsbieren mit lauter Gewürz, alles ausprobiert. Und man muss natürlich jetzt auch mal gucken, wo ist der nächste Schritt, wie geht's weiter, wo kann man das Ganze ein bisschen kanalisieren, wo findet man sich selbst wieder. Und das ist jetzt auch wieder die nächste spannende Aufgabe, die uns
Eure Entwicklung ist eben nicht, dass ihr immer weiter werdet und immer, sondern ihr macht gerade wieder so eine Fokussierung durch.
Jein. In dem Zusammenhang wollte ich ganz gerne noch erwähnen, dass natürlich unser Kollege, der Ian, einen großen Anteil an dieser ganzen Entwicklung auch hat, was wir hier an Bieren machen. Er ist im Grunde genommen der Spiritus Rector, der auch Rezepte entwickelt. Und gut, dann geht es eben halt weiter. Wir verkosten zusammen und sagen, das und das müssen wir noch ändern und so weiter und so fort. Der hat schon einen sehr großen Anteil an der ganzen Geschichte hier. Ich glaube, irgendwann ist er angefangen, 2012. Im August oder 2013. Eins von beiden. Also quasi eigentlich so auch als Ideengeber geholt worden, direkt aus den USA hierher. Mhm. Was natürlich irgendwo ganz positiv war. Er hatte seine Frau ja hier in Hamburg, glaube ich, kennengelernt. Und deswegen war das kein großer Schmerz, hierher zu kommen nach Hamburg. Ne? Wo er natürlich auch nicht wusste, wo geht das hin und so weiter und so fort. Also das war auch schon ganz schön mutig, der Schritt, finde ich. Ja, und so sind wir jetzt zu dritt hier und brauen Bier und haben die eine oder andere gute Idee und müssen auch viele Ideen unserer Inhaber umsetzen, die ja auch gewisse Vorstellungen haben, die eine, wie soll ich sagen, die auch sehr fordernd sind und schnelle Umsetzung haben wollen und Ideen haben, die möchten sie und hier. Ne? Das ist auch eine Herausforderung, dem gerecht zu werden irgendwo und darzustellen, dass so ein Bier sich nicht innerhalb von einem Tag dann so entwickelt und man teilweise immer halt ein bisschen mehr Zeit braucht. Aber so muss es sein, so müssen Inhaber sein, dass sie ungeduldig sind und auch den Antrieb letzten Endes geben.
Das ist der Nachteil der Größe vielleicht, ne? Dass man wiederum so eine, ich sag mal, eine Gewaltenteilung im Unternehmen hat, nicht? Oder? Ja. Man hat eben.
Ja, wir fangen jetzt auch an, sag ich mal, teilweise unsere alten Rezepturen nochmal wieder zu überarbeiten, zu optimieren. Das ist auch ein wesentliches Feld, dass man sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruht, sondern eben halt ständig auf der Hut ist, nicht schlechter zu werden.
Ja.
Im Gegenteil, man will ja besser werden. Das ist eben halt auch ein weiterer sehr wichtiger Punkt in unserer Arbeit, denke ich.
Woran messt ihr das mit dem Besserwerden? Am puren Umsatz oder wie definiert ihr Besserwerden?
Ich sag mal, es gibt so einen Spruch bei uns, es ist ein schlechter Braumeister, der nicht ständig etwas an seinem Produkt auszusetzen hat. Also man ist immer auf der Suche, wie man kann es noch besser machen.
Was hättest du denn an einem, zum Beispiel an eurem Pilsener auszusetzen?
Nix.
Also bist du ein schlechter Braumeister.
Nee, ich sag mal, das ist schon nicht schlecht. Also das muss man wirklich so sagen. Aber ich sag mal, nein. Manchmal sitzt man hier in der Verkostung und denkt sich, Mensch, was haben wir denn da gemacht? Ich sag mal, der Verbraucher merkt es nicht unbedingt. Wir merken es schon, wenn da so irgendwo eine Nuance nicht stimmt. Dazu muss ich sagen, die schwierigsten Biere sind nicht die, die mal Hopfen gestopft sind und diese Geschmacks- und was weiß ich, Bomben, sondern es sind wirklich die ganz einfachen Biere, wie zum Beispiel ein normales Helles oder ein Pilz, weil die von ihrer Geschmacksstruktur und Matrix keine Fehler verzeihen. Mhm. Ja, der geringste Fehler, den du machst, der wirkt sich sofort aus und du hast es sofort, du merkst es sofort. Und das ist für mich eben halt so die Sache. Also wirklich die schwierigsten Biere sind die vermeintlich einfachen Biere, wie ein Helles oder ein Pilz. Und es gibt ja viele Dinge, die man auch sag mal, durch diese Hopfenaromatik auch übertünchen kann, theoretisch. Mhm. Ja? Oder es gibt ja vielleicht auch Leute, die sagen, Mensch, ich habe ja ein super Sauerbier gemacht, wo man, naja, vielleicht vorher nicht aufgepasst hat bei der Reinigung oder sonst was. Dann ist es halt einfach sauer geworden.
Und muss flexibel sein. Muss es gibt ja viele sein, Leute, ja, die zum Beispiel sagen, Mikela ist so ein Kandidat, der auf Ausgewogenheit der Rezepturen eigentlich nicht viel Wert legt.
Genau, das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu uns. Wir wollen nicht solche extremen Biere haben, die Hauptsache, sie sind laut und fallen auf und sind freakig. Ja. Für uns ist immer ganz wichtig, dass wir ausgewogene, balancierte Biere haben, die harmonisch sind, in sich stimmig sind. Und was wir jetzt so mit Überarbeitung und Rezepturen meinen, ist natürlich auch, dass wir uns weiterentwickeln. Der Markt entwickelt sich weiter, der Markt lernt ja auch dazu. Wir haben hier angefangen bei Null. Die Leute konnten mit einem Palais Allee oder
ein IPA.
Oder ein IPA oder wie sie es alle genannt haben, am Anfang natürlich nichts anfangen. Und man hat so ein bisschen, ihr habt das ja vorhin auch gesagt, so ein bisschen die Vorreiterrolle gehabt. Wir waren recht früh, wir waren schon eine Brauerei der ersten Stunde, wenn man diese Craft-Bewegung in Deutschland sieht. Und
ihr habt viel gemacht dafür.
Wir haben uns natürlich dann auch auf die Fahne geschrieben, so ein bisschen die Leute auch ranzuführen und die nicht zu verschrecken. Dem Pilztrinker nicht ein Triple IPA vorzusetzen und dann fährst du das Thema Craft Beer nie wieder an, sondern wir haben die auf eine Reise mitgenommen, die rangeführt und haben dann angefangen, die Biere mal ein bisschen ausgefallener zu machen, ein bisschen intensiver zu machen. Und ich glaube, das war sehr erfolgreich. Aber jetzt muss man natürlich auch sagen, jetzt haben sich die Leute auch so ein bisschen, sind auch schon einen Schritt weiter, muss ja auch interessant bleiben und muss sich auch selbst weiterentwickeln. Und diese Entwicklung geht auch bei uns weiter. Das meine ich, dass wir uns auch weiterentwickeln müssen und auch wollen und auch ganz viele Ideen haben. Also wir ruhen uns jetzt nicht aus auf dem, was wir haben. Und diese Entwicklung betrifft einmal die bestehenden Biere, das dreht sich auch um neue Biere. Und es wird dann auch Biere geben, die einfach auf der Strecke bleiben. Weil wir können natürlich auch keine 100 Biere im Jahr rausfeuern, das funktioniert einfach auch nicht. Also dann wird man auch dem einzelnen Bierstil oder den einzelnen Sorten nicht gerecht, weil man muss sich auch um jede einzelne Sorte immer wieder kümmern, immer wieder drauf gucken, was kann man besser machen. Das ist sehr viel Arbeit. Und
das versteht der Markt das wahrscheinlich auch gar nicht, wenn da so viel rauskommt. Ich glaube, das ist den Markt noch überfordert.
Ja, die sind manchmal ein bisschen überfordert. Ne?
Ja. Wenn du 50 Biere hast, das ist genauso. Vielleicht, das sind alles irgendwie auch deine Kinder, die du hast, um die musst du dich kümmern, die musst du pflegen. Je mehr du hast, desto schwieriger wird es, denen gerecht zu werden.
Ich möchte das nochmal ergänzen, als wir hier angefangen haben, auch craftmäßig das zu machen, da wurden wir, sag mal, von den Vorreitern in der Szene, also hier gab es ja schon eine kleine Szene, wir wurden da sehr kritisch beäugt, muss ich dazu sagen, sehr kritisch beäugt, was wollen die eigentlich hier, so ein großer Laden und so weiter und so fort, nicht? Aber mittlerweile haben diese Leute ja auch Gott sei Dank erkannt, und wir pflegen eigentlich sehr freundschaftliche Verhältnisse zu denen, dass wir, sagen wir mal, mit unserer Rolle, komplizierten oder sehr für den Verbraucher sehr anspruchsvollen Biere zu machen, sondern eher den Weg für den Verbraucher dahin zu bereiten, dass er auch an diesen Bieren, die ein bisschen extremer sind, Interesse findet. Ja? Mhm. Das haben die mittlerweile verstanden.
Ihr seid ein Türöffner.
Wir sind quasi ein Türöffner für die Leute, sag ich mal, die so mal interessiert sind. Wie oft du dieses Aha-Erlebnis hast, wenn Leute bisher nur Pilz getrunken haben und du führst sie an diese Sachen ran. Das ist toll. Die trinken nichts anderes mehr. Ja, die denken sich, was habe ich die ganze Zeit für Biere getrunken teilweise, und jetzt gibt es so diese geschmackvollen, charaktervollen Biere. So. Und wenn die irgendwie mal weitermachen wollen, ne, dann greifen die auch mal zu den etwas extremer oder zu den ausgefallenen Bieren. Weil so hat jeder so seinen Platz in unserer Brauwelt heute. Jeder macht das, was er am besten kann oder möchte oder muss oder wie auch immer, dem Umfeld ein bisschen angepasst. Und das ist auch gut so.
Ja, man profitiert einfach voneinander. Da fällt mir mal der Spruch ein, den ich noch, der auch von meinem Professor hingeblieben ist, der gesagt hat, steigende Flut hebt alle Boote. Also wenn dieses Thema Wertigkeit des Bieres, Vielfalt in der Bierwelt mehr an Popularität gewinnt, an Akzeptanz gewinnt, dann profitieren wir alle davon, weil sich der Markt dann dahin entwickelt. Und da profitiert sowohl der kleine Garagenbauer davon, genauso wie wir.
Und auch, wenn man so will, die großen Brauereien teilweise, ja, weil dieses Thema ja wieder mehr in Fokus rückt, in der Öffentlichkeit gespielt wird. Den nutzt es letzten Endes auch.
Ja, und nicht umsonst machen auf einmal große Brauereien sowas wie ein Bernsteinlager. Ne?
Ja, warum?
Da kommt
warum?
Natürlich Druck
da kommt Druck rein, und diese Marketingleute sind dann aufgefordert, was zu tun.
Ja, aber
weil da irgendwelche Leute
nervös
werden. Aber das ist so, wie die das machen, die kennen es nicht. Die haben es ja auch nicht gelernt und nicht mitgemacht. Und das verpufft meistens, ne, diese Wirkung, die eigentlich erzielen wollen. Mhm. Also, schwieriges Thema für die.
Thema Brau, ich sagte, eine Flut hebt alle Boote. Manchmal hat man das Gefühl, aber die Branche oder der Markt sortiert sich ja auch jetzt gerade wieder neu. So. Also, ich behaupte mal, wir sind ja noch nicht da mit der gesamten Branche, wo wir hinwollen, was den Konsum angeht.
Ja, und die Frage stellt sich natürlich, wo will man hin? Also da hat auch jeder irgendwie so ein bisschen andere Vorstellungen, weil das ja einfach nichts
Aber ist. Haben wir genug Leute, die Craft Beer trinken oder besondere Biere? Oder müsste da nicht noch mehr passieren?
Ich denke mal, das wird sich mehr oder weniger von selbst regeln. Ich sag mal, so bitter wie es ist, unsere Biere sind auch nicht besonders preiswert. Allein über diese Schiene wird sich schon viel regeln, denke ich mal. Auf der anderen Seite denke ich, der Markt wird es sowieso regulieren. Die Großen, die werden an Ansehen verlieren, die werden auch an ihrem Ausstoß verlieren. Da bin ich relativ fest von überzeugt. Es wird weiter in diese Richtung gehen, wieder die regionalen Brauer, dass die, sagen wir mal, wieder mehr ankommen. Wir müssen natürlich ein bisschen was dafür tun, aber ich denke schon, wenn wir uns mal so 10, 20 Jahre vorwärts bewegen, dass diese Großen teilweise, wenn sie sich aufpassen, wirklich kleiner werden oder eben halt in ihrer Preisstruktur nach unten fallen müssen. Mhm. Sonst werden die nicht mehr diese Mengen an Bier verkaufen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, das war noch zu meinen Becks-Zeiten, da kam dann also mal ein Berater vorbei und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Bild der Acht, ja? Mhm. Diese Acht, die wo gleichmäßig oben und unten Brauereien angesiedelt waren, die sowieso schon Niedrigpreissegment sind und die sogenannten Premium-Brauer. Ja? So, und du merkst ja, wie diese Acht unten der Bauch immer größer wird und oben dieser Kopf immer kleiner wird. Und da, ich denke, zum Schluss werden wir oben bleiben, hoffentlich, ein paar andere auch, aber die ganz Großen, die werden weiter nach unten durchsacken. Also das ist so meine Theorie, die ich habe. Anders wird es nicht laufen. Ich denke, die Leute werden einfach auch wieder bewusster, was sie essen, was sie trinken und diese Entwicklung wird weitergehen, obwohl es eigentlich so um uns zu nicht so zu finden ist, denke ich mal, in der großen Masse, aber bei uns, denke ich mal, ja.
Man darf nicht, einen Fehler darf man nicht begehen und so ein bisschen die Blaupause rüberlegen, wie die Entwicklung in den USA stattgefunden hat. Das ist immer das große Beispiel, was herangezogen wird, da hat es angefangen, da kommt der Begriff her, da kommt die Bewegung her. Aber der Markt war vorher ein vollkommen anderer und dementsprechend ist er auch zu etwas anderem geworden. Diese Voraussetzungen sind hier komplett anders. Unsere Bierkultur ist wesentlich ausgeprägter von Anfang an gewesen. Wir satteln ja jetzt auf was völlig anderem auf als die Garagenbrauer in den USA. Da war die Landschaft ja wirklich... Wüste zu sagen. Wir haben hier ja schon sattes Land und es gibt viele Brauereien, viele Mittelständler, die gute Biere machen, auch schon immer Vielfalt gelebt haben, das aber nie so kommuniziert haben, wie wir es jetzt machen. Oder die auch da so ein bisschen, denen ein bisschen der Mut gefehlt hat. Sagen wir es auch mal so. Dementsprechend ist hier in Deutschland nicht so ein großer Turn zu erwarten wie in den USA. Dennoch stellen wir fest, dass der Markt sich immer noch positiv entwickelt. Natürlich, jetzt ist der Markt auch ein bisschen überfordert, weil die Entwicklung, wir reden ja jetzt auch mit der Geschichte von Ratsherren über einen Zeitraum von 6-7 Jahren. Mhm. Das ist ja verschwindend gering, das ist ja keine lange Zeit. Und was in der Zeit alles passiert ist, da kommt der Markt nicht hinterher. Jetzt ist erstmal wieder ein bisschen überfrachtet, ein bisschen unübersichtlich geworden. Das wird sich auch wieder ein bisschen regeln. Aber wo das dann Ganze hinführt, weiß keiner. Und es gibt auch irgendwie keinen, der sagt, da und da wollen wir hin. Mhm.
Ich finde auffällig bei Ratsherren, ihr habt natürlich wahnsinnig schnell auch den Weg in die Gastro gefunden. Ne? Also das ist natürlich auch ein Weg, wo andere wirklich dran zu knabbern haben und eigene Pubs aufmachen, um dieses Problem dann elegant zu lösen.
Richtig.
Da seid ihr natürlich wahnsinnig stark,
muss ich sagen. Ja, und ich sag mal, ich glaube damals, um das nochmal nachzuempfinden, es waren viele Hamburger Gastronomen froh, dass wir die Marke Ratsherren wieder aufgewertet haben. Bei vielen war noch im Kopf, dass sie in den 70er Jahren oder in den 80er Jahren noch extrem erfolgreich waren. Ich habe mir richtig Hektoliter mit Ratsherren gemacht. War eine gute Marke. Es gab noch ein paar Bestandskunden hier, das ist richtig. Und dann ging es aber auch gut nach vorne.
Ja.
Und dann, wo wir merken, jetzt kommt da so ein bisschen Fahrt drauf. Nicht? Und es ist mittlerweile so, dass viele auch zu uns kommen und unser Bier haben wollen. Wir brauchen da teilweise auch nicht mehr hingehen und Klinken putzen, sondern die wollen einfach unser Bier haben, weil das im Moment angesagt ist, auch mit der Sortenvielfalt und so weiter. Wir sind interessant. Und die wissen auch, dass wir eine gute Qualität haben. Die sind auch bereit, den einen Euro mehr zu, oder anderen Euro mehr zu bezahlen. Mhm. Dazu kommt dazu, dass wir, sagen wir, uns auch nicht an diesem Wahnsinn beteiligen mit diesen horrenden Rückvergütungen und so weiter.
Das macht ihr nicht so.
Das können wir uns gar nicht leisten.
Und ihr macht auch nicht, also ihr liefert von Sonnenschirm bis Kuh ja auch alles dazu, sage ich mal.
Ja.
Wie andere auch.
Ja.
Aber ihr habt da keinen Ausschlussvertrag oder ähnliches. Also es dürfen auch andere Biere am Hahn sein.
Ja, gut. Ich sage mal grundsätzlich ja. Wir sind froh, wenn wir irgendwo einen Zapfhahn erobern können, der vorher, was weiß ich, dran war. Schöner ist es natürlich noch, wenn du ein neues Objekt hast und quasi den ganzen Kram ausstatten kannst. Mhm. Denn was man nicht vergessen darf, wir hatten anfangs ja sowas von Schwierigkeiten. Die meisten Kneipen, in die du gehst, die haben ja nur zwei Zapfhähne.
Ja.
Und wir haben unsere Biervielfalt und wollen da, ich weiß nicht, wie viel Bier an den Hahn bringen. Das war natürlich schwierig. Ja? Wie machst du das? Also dann erstmal als Zweitbesetzung an den Hahn zu kommen, war damals schon ein Erfolg. So, denn, aber jetzt, wenn die bei Neugründung auf uns zukommen, sagen wir gleich, pass auf, du musst hier einen Zapfbalken, wie wir sagen, Zapfbalken haben mit so und so viel Hähnen, damit du das entsprechende Sortiment auch bieten kannst. Ne? Mhm. So, das war sehr schwierig, so eine Zeit. Ne?
Ja, und wir hatten heute nicht das Geld, um zu sagen, wir bauen dir das jetzt dahin.
Ja.
Also das ist auch nicht so. Ne? Das war aber bei vielen Gastronomen von früher so gelernt. Ich brauche eine neue Schankanlage, ich brauche einen neuen Tresen, ich gehe zur Brauerei. Frag danach. Aber das Spiel können wir auch heute nicht leisten und auch nicht. Wollen wir uns auch nicht
leisten. Und vor allem, was natürlich auch was gebracht hat, als das alte Mädchen dann aufgemacht hat mit den beiden Zapfbalken zu jeder Seite, da konntest du ja, ich weiß nicht was, bespielen. Und das hat wirklich Schule gebracht. Und mittlerweile gibt es sehr viele Plagiate, auch so mal in der Art und Weise, wie wir das hier gemacht haben. Da haben schon viele, viele abgekupfert. Das ist erfolgreich, selbstverständlich. Und macht man natürlich in der Art und Weise was.
Das heißt, eines dieser Plagiate steht in Bremen, habe ich gehört.
Ja.
Wir waren unter schon anderem, da.
Ja.
Ja, aber es ist ja ganz interessant, wie du sagst, irgendwie man kann das aus Amerika nicht hierher übertragen oder aus den USA. Tatsächlich hat ja jedes Land eine ganz andere Situation. Also die haben aber wiederum, dadurch, dass es da keine Gastroverträge gibt, war es da auch viel einfacher, sehr unterschiedliche Biere an den Hahn zu kriegen zum Beispiel.
Ich wollte da das Thema jetzt auch noch nicht ganz verstreichen lassen, weil ich da letztes Wochenende ganz interessante Gespräche zu hatte. Auf der Bird and Beer Week habe ich mit einigen kleineren Berliner Brauern gesprochen und da ging es genau um das Thema Zugang zur Gastronomie, wie unheimlich schwer das für die ist. Da geht es um Preise und ging es auch um Forderungen der Gastronomen mit viel über Finanzierung und solche Geschichten. Das kann natürlich keiner leisten. Da kam natürlich auch mal schnell Kritik auf, dass wir da irgendwie mehr Futter hätten, dass wir da einkaufen können, aber das ist auch nicht der Fall. Man muss es wirklich historisch begründet sehen, dass wir mit einer alten Marke gekommen sind, die vielen im Gedächtnis war und wir dadurch automatisch sehr viel Fokus erstmal auf die Gastronomie gelegt haben und in einige Läden durch den Namen reingekommen sind. Man hat sich immer die Frage gestellt am Anfang, Ratsherrn, das Aufleben lassen einer alten Marke, Fluch oder Segen, hilft das oder hemmt das?
Oder ist das Selbstmord?
Und für uns war es in dem Bezug für die Gastronomie, um erstmal in einige Gastronomie reinzukommen, war das erstmal gut. Und dann hat man erstmal auch einen Namen in der Gastronomie. Und dadurch, die Gastronomen gucken natürlich, was macht der links, was macht der rechts von mir. Wenn dann einer was Neues hat, was Regionales hat, dann ist es irgendwie erstmal interessant, weil dann hebt er sich von seinen Konkurrenten ab. Und dann war das für uns wiederum unser Einstieg in die Gastronomie. Und dadurch sind wir historisch begründet in der Gastronomie sehr stark vertreten. Mhm. Der Handel kam erst deutlich später, wenn man durch die Gastronomie erstmal Bekanntheit erreicht hat. Mhm. Viele andere kommen von einer ganz anderen Seite her. Die haben erstmal Flaschen abgefüllt, haben versucht, das in irgendein paar Supermärkten unterzukriegen, sind also mit dem Handel gestartet. Das geht dann auch relativ einfach, weil ein Platz im Regal im Supermarkt immer noch einfacher zu erobern ist als ein Zapfhahn, das was Thomas auch beschrieben hat. Mhm. Aber jetzt der Sprung in die Gastronomie, der ist dann wiederum wirklich für die extrem schwer. Und
dazu kommt dann noch auf die Größe der Anlagen und die Verfügbarkeit der Biere. die sie da brauchen. Nicht? Die müssen natürlich immer verfügbar sein und da darf nichts dazwischen kommen, sage ich jetzt mal so. Und das ist das Problem dann der Anlagengrößen und so weiter und so fort, die die dann haben. Wenn sie dann auf einmal wachsen müssen, dann muss das Geld herkommen und so weiter. Also es gibt unheimlich viele Schwierigkeiten. Ich ziehe den Hut vor diesen Leuten, die das so hinkriegen. Ne? Hier zum Beispiel hier Buddeship zum Beispiel, der ist da. Also die ganzen Hamburger, die es hier gemacht haben, sind da sehr erfolgreich und das finde ich auch gut so. Also ich kann das nur unterstützen. Ich finde das sehr gut, was da passiert. Man muss sich jeden Zapfen kriegen und wie gesagt, auch die sind ja da, wo sie auch wirklich getrunken werden. Das ist ja so. Ja? Mhm. Wenn, dann sind da die Leute, die eben halt auch mehr auf oder vielleicht mal was ganz Spezielles haben wollen. Ist auch völlig okay. Deswegen haben wir hier im Alten Mädchen auch nicht nur unsere Biere. Wir haben von Anfang an gesagt, wir nehmen auch andere mit dazu. Mhm. Das ist auch ein Signal an draußen so gewissermaßen, so die uns ein bisschen mit dieser Craft-Bewegung nicht sahen und so weiter, dass wir gesagt haben, okay, wir geben auch den anderen natürlich eine Chance, dass wir die hier am Hahn haben und dadurch auch die Bewegung insgesamt unterstützen, dass wir offen sind und so weiter und so fort. Und das hat sich ja auch so mal irgendwo bewährt. Mhm. Und mittlerweile, wenn man mal guckt, so hier am Craft Beer Day, man hat viele Leute mittlerweile auch aus der Branche kennengelernt, man versteht sich gut, die kommen auch gerne hierher und das hat sich alles ganz toll entwickelt eigentlich.
Ja, also ihr seht euch durchaus als Teil dieser Craft-Beer-Szene, das habe ich jetzt
Ich tue mich immer mit dem Begriff Craft, tue ich mich immer schwer. Er ist nicht definiert, es gab so viele Versuche, es zu definieren. In den USA ist das Glück, aber wir haben eben gerade schon angesprochen, wie unterschiedlich doch die Voraussetzungen sind. Es gibt aber auch noch keinen vernünftigen deutschen Oberbegriff für das, was hier passiert. Mhm. Es gibt eine Szene, ja, ich versuche so oft es geht, diesen Begriff Craft zu vermeiden und natürlich gehören wir zu dieser Szene auch dazu, weil wir brauen alle Bier, wir lieben Bier, wir haben eine Leidenschaft dafür, wir tun vieles dafür, dass Biervielfalt gelebt wird, dass die Wertigkeit des Bieres steigt und deswegen sind wir alle Teil dieser Bewegung, wie auch immer man sie nennen möchte.
Ganz wichtig bei dieser Bewegung, sage ich, bei dieser Gemeinschaft ist, dass wirklich die Brauer da im Vordergrund stehen und die Brauer sich unterhalten. Mhm. Denn die Brauer, die haben sich schon immer gut verstanden. Auch als Becks-Brauer, damals hast du dich gut mal wegen dem Warsteiner Brauer verstanden. Das war überhaupt kein Thema. Wir wussten, worüber wir reden, was wir tun, dass wir uns gegenseitig schätzen und so weiter. Nein, die Gräben letzten Endes, die auch in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit aufgeworfen werden, das ist eigentlich nur so Marketing- und Vertriebsdinge. Mhm. Wenn die da draußen sind, sagen die immer, da ist Krieg, ne? Da ist Krieg. Da musst du sehen, dass du hier da zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle bist, um da reinzukommen. Und dann kommt der andere wieder und unterbietet dich und so. Das ist ein richtig harter Kampf teilweise, nicht?
Mhm. Also natürlich ist das eigentlich immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber unter uns Technologen herrscht wirklich ein sehr professionelles Miteinander. Natürlich gibt es Leute, da geht es aber auch um Persönliches. Mit dem einen kann man besser, mit dem anderen nicht so gut. Aber es findet immer auf eine professioneller...
Halt so
genau, das ist rein menschliche Geschichte.
Ja.
Richtig, aber es gibt eine professionelle Ebene, auf der man sich begegnet und man ist dann auch nicht so, dass man sich nicht so in seine Arbeit reingucken lässt und so, sich komplett abschirmt. Das ist ganz anders. Also Brauer, die das gelernt haben, untereinander gehen sehr freundschaftlich, kollegial miteinander um.
Mhm.
Das habe ich von Anfang an so gelernt und das ist bewahrheitet sich auch. Das war auch schon früher so. Jetzt wird das nochmal ein bisschen deutlicher, weil man einfach mit viel mehr Brauern einfach zu tun hat. Und das beste Beispiel, wie man vernünftig miteinander zusammenarbeitet unter Brauern, ist unser Senatsbock.
Genau
unser
die Gedanken hatte ich auch
gerade. Wir sitzen da jetzt, im nächsten Jahr werden wir 8 Brauer sein, die zusammen an einem Tisch sitzen und vor allem sitzt nicht das Marketing, der Vertrieb oder irgendwer zusammen oder die Geschäftsführer. Nein, es sitzen die Brauer an einem Tisch und haben ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Produkt, eine gemeinsame Idee, eine gemeinsame Ideologie dahinter. Das ist eigentlich das beste Beispiel, wie man eigentlich zusammenarbeiten kann, um was für das Produkt zu tun.
Wobei die mitmachen, ja, da ist das die Marketingabteilung auch Inhaber der Firma, insofern.
Ja, natürlich, aber es sind die Linien, die für sich wirklich auch am Maisportig stehen.
Klar.
Hm. Da für das Bier verantwortlich sind.
Richtig, und man muss da auch nochmal sagen, Das ist mal Ratsherrn, ja, Inhaber der Marke Senatsbockels. Mhm. Wir ja dann einen Verein gegründet haben und quasi Ratsherrn uns als Verein quasi die Marke zur Verfügung stellt, damit alle was davon haben. Und das finde ich schon, das war eine schöne Sache.
Das ist ein schönes Zeichen für die Vielfalt. Würdet ihr euch als Hamburg-Marke sehen oder soll es darüber hinausgehen? Strategisch, gibt es da eine Deckelung?
Also ganz klar ist Heimat, ist Hamburg. Ja. Was nicht heißt, dass wir uns jetzt, was den Vertrieb angeht, nur auf Hamburg beschränken. Aber wir sind ganz klar aus Hamburg und das wird auch in der Kommunikation so bleiben.
Ich meine, wir 95% unseres Bieres, sage ich jetzt mal, setzen wir wirklich in Hamburg um. Das ist einfach so. Und vielleicht, aber es ist ja so, wenn du was erfolgreich machst und eine gute Marke hast, dann schaffst du natürlich Begehrlichkeiten und gibt es darüber hinaus natürlich auch Leute, die das gerne haben wollen. Es gibt auch Leute in Süddeutschland, die unbedingt unsere Biere haben wollen. Die nehmen es dann jemand über einen Online-Markt mit oder Online-Shop mit und so weiter und so fort. Aber je mehr Bier nachgefragt wird, ja, musst du dir natürlich Gedanken machen, wie bleibst du denn lieferfähig oder bleibst du gerne so klein oder musst du noch was anderes machen.
Was wird am meisten nachgefragt?
Also so mal vom Sortiment her ist es nach wie vor Pilz.
Okay.
Ja. Aber ich sag mal, da sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Zum Beispiel unser Pale Ale. Wir sind, glaube ich, einer der größten Herrscher von Pale Ales.
Es gibt darüber keine Statistik. Deswegen fällt das immer so ein bisschen schwer. Aber man behauptet schon, dass man auf jeden Fall... Ich wüsste jetzt nicht, wer auf dem Niveau so viel Pale Ale in Deutschland produziert. Richtig.
Habt ihr da Prozentzahl? Genau,
wir machen 4.000 Hektoliter, ne?
Pale Ale.
Ja, mindestens.
Und natürlich.
Pilz sind wir bei, lass mich überlegen, bummelig, kann ich jetzt vielleicht irgendwo zwischen 40.000 und 45.000.
Und es kommen noch neue Pilzsorten dazu.
Richtig.
Das ist vielleicht auch die besagte Fokussierung, die du am Anfang angesprochen hast.
Ja, das hat was damit zu tun, wo man sich halt selber sieht. Also im Verlauf dieses Podcasts ist halt schon auch schon aufgeploppt, jeder das, was er am besten kann. Und man muss sich halt dann auch überlegen, was glauben wir, was können wir eigentlich auch richtig gut? Und wir sind ziemlich stolz auf unser Pilz. Der Erfolg gibt uns recht. Nicht umsonst ist das auch immer noch die Sorte, die am stärksten nachgefragt ist von uns. Und wir glauben auch, dass das ein sehr, sehr hochwertiges Pilz ist. Und warum so ein Bierstil, der natürlich omnipräsent ist, aber trotzdem irgendwie vernachlässigt wurde. Und da ist die Idee halt, wenn wir es können und dann auch noch eine gewisse Kreativität und Flexibilität mitbringen, daraus vielleicht ein bisschen mehr zu geben.
Ja, das steht
dahinter, ja. Geplant sind die Windrose. Richtig. Was verbirgt sich hinter der Windrose? Ich erzähl noch mal kurz.
Ja, so viel dürfen wir jetzt hier nicht preisgeben, da gibt es ja einen die Vorstellung erst in der nächsten Woche. Mhm. Aber die Idee ist dahinter, diesen Pilsener Bierstil, der sehr eindimensional erscheint, weil er auch eindimensional gelebt wird, so in der deutschen Brauwirtschaft, mal so ein bisschen abzustauben und mal wieder zu zeigen, was da eigentlich möglich ist, mal ein bisschen zu spielen, aber auch damit, um es ein bisschen provozieren. Mhm. Der Grund ist einfach, Hamburg steht halt auch für, oder der norddeutsche, hanseatische Stil des Bauens ist halt stark auch untergierig geprägt, das in den Vordergrund zu stellen und diesen Begriff Pilsener ein bisschen zu spielen. Wie das dann genau aussieht, was es da dann an Neuerungen gibt, nach der nächsten Maus.
Siebenmal schlafen.
Kommt dann auch der Ratsherr zurück? Ich sah jüngst im Netz, der Ratsherr kommt zurück.
Genau.
Ja, wir sehen ihn da ja im Kühlschrank stehen tatsächlich so ganz.
Mhm. Genau. Thema Kernkompetenz war, wo kommen wir her? Was ist die DNA der Marke? Wo sind die Traditionen? Verbinden die Tradition mit der Kreativität, mit der Weltoffenheit irgendwie miteinander zu verknüpfen. Das soll der Weg sein,
den Tradition wir hier und Moderne.
nicht die völlig die Wurzeln aufgeben, sondern wir wissen schon genau, wo wir herkommen. Wir kommen aus Hamburg, wir haben die Tradition, wir kommen vom Pilz, aber wir wollen da nicht stehen bleiben, wir wollen auch was Neues machen, auch genau, mal Tellerrand schauen.
Wenn ich mal so ein bisschen philosophieren oder in die Historie blicken kann, wir haben einen Weg durchgemacht, der uns immer von Bieren sicherlich guter Qualität dahin geführt hat, dass diese Biere immer, ja, wie soll ich sagen, im besten Sinne schlanker geworden sind. Mhm. Ja, es ist, wie ein Professor mal sagte, der Bierherstellungsprozess ist ein kontinuierlicher Reinigungsprozess. Man hat alles rausgenommen. Ja. Und wir sind jetzt wieder auf dem Weg dahin, um wieder Dinge reinzubringen. Mhm. Weißt du, das ist nicht alles schlecht in der Vergangenheit gewesen, auch gerade was die Qualität unserer Produkte angeht, die wir zu uns genommen haben. Nicht? So, aber man war damals auch ein bisschen gefangen darin, wegen Haltbarkeit und anderer Dinge in der Peripherie, die nicht so funktioniert hat, die auf jeden Fall nicht mit dieser Größenordnung funktioniert hat, wie Biere heutzutage hergestellt werden in diesen Massenfabriken. Mhm. Ja. Mhm. Also bei Deutschland ist ja noch ein Waisenknabe dagegen, aber da gibt es nur Ausnahmebrauereien, die machen 30 Millionen Hektoliter oder sowas. Ja. Und da kommen wir jetzt so langsam wieder hin, dass wir sagen mal, das, was alles so voll ausgedünnt wurde letzten Endes, dass wir das wieder mit ein bisschen mehr Leben erfüllen.
Ist denn so rein Interesse halber euer Pilz, ist das gefiltert und pasteurisiert?
Nein.
Also thermisch ist es nicht behandelt, also jein, es ist nicht pasteurisiert. Mhm. Da wir ja extern abfüllen, muss das Bier mit dem bewegt werden, muss es transportiert werden. Und das ist nur möglich, indem man das halt ganz kurz einmal erhitzt. Das hat aber nichts mit Pasteurisieren zu tun, sondern Kurzzeiterhitzung. Mhm. Alles andere ist zu risikoreich durch diesen Transport. Mhm. Aber
ja, zum Beispiel Fassbier wird gar nicht drin. Ja, zum besseren Verständnis, wenn so ein Tankwagen auf der Straße unterwegs ist, ist er natürlich mit mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt, dann bilden sich Haarrisse. Mhm. Und in diesen Haarrissen können sich eben halt Keime festsetzen, Hefe und alles, was euch reingehört. So, und dann trotz Reinigung kommen die nicht komplett raus, werden die nicht abgetötet, sage ich jetzt mal so. Und wenn du dein Bier damit transportierst, dann setzt sich unter Druck, die Haarrisse gehen auf und das geht ins Bier rein. Deswegen hast du da eine geringe Flora drin, die sich aber so mal über einen längeren Prozess, über mehrere Monate durchaus entwickeln kann. Mhm. Und deswegen setzen wir eine kleine Behandlung ein, die aber sehr, sehr schonend ist. Mhm. Die wirklich nur das reinbringt, was rein muss. Und das ist recht wenig. Mhm. Weil also mal, wir gehen davon aus, dass da maximal so irgendwelche Hefen oder so mal einfache Keime relativ schnell absterben. Und dann brauchst du nur eben halt bestimmte Anzahl von Pasteureinheiten, sagen wir dazu, um die eben halt zu können.
Okay. Sehr schön.
Ja.
Kommen wir zur Inselfrage.
Ja, wir haben immer.
Möchtest du die Inselfrage?
Genau. Wenn ihr auf eine einsame Insel verschlagen werden würdet, welches Bier würdet ihr mitnehmen?
Wenn ich überlege, dass ich da gestrandet bin und dann mir die Zeit davonläuft und ich vielleicht nur noch, dass so das auch das letzte Bier ist, was ich trinke, dann, ich glaube, also ich bin schon so ein ganz großer Fan auch von Sauerbieren, so Richtung Urbrün oder
auch
sowas.
Das sind
ganz, ja genau, das wird dann auch nicht so ganz schnell schlecht, weil auf der einen Seite habe ich ja vielleicht keine Kühlmöglichkeit. Ich glaube, sowas in die Richtung. Sowas aus dem Hause Rodenbach oder sowas, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das sind schon Biere, für die mein Herz schlägt.
Ja, weil ich einen empfindlichen Magen habe. Ne? ich glaube, ich würde mich für ein belgisches Witbier entscheiden. Denn wenn es eine warme Insel ist, das hat einen erfrischenden Charakter. Und was wichtig ist, aufgrund der Gewürze hat es eine unheimlich gute Alterungsstabilität. Und da habe ich länger was von. Also so ein Moby Witt aus unserem Haus würde ich da eindeutig bevorzugen.
Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank.
Ja, zurückgeschaltet aus dem vollklimatisierten Raum, wo man die Klimaanlage auch die ganze Zeit kräftig hört, zu uns, wo es doch deutlich wärmer ist.
Genau, wobei wir heute nicht mehr die 36 Grad haben, die wir an diesem Tag hatten, als wir dieses Gespräch geführt haben. Dennoch muss ich sagen, es war ein echt nettes Gespräch mit den beiden.
Ja, beides sehr nette Gesprächspartner.
Hat viel Einblick gegeben auch, so in diese Ratsherrenwelt. Und ich persönlich bin sehr gespannt auf den 15., wie denn das schmeckt, was sie da präsentieren werden. Und ob sich denn die Bierpalette, das Bierportfolio von Ratsherren wirklich so fokussieren wird auf dieses Thema, dass das ein oder andere von den bekannten Standardbieren vielleicht über den Jordan hüpfen wird. Ich bin gespannt, was sich da tut an der Front. Tja,
wir werden euch auf dem Laufenden halten.
Korrekt.
Tja, zu den Bieren, die wir verkostet haben. Die Hopfenweiße von Schneider, muss ich ja gestehen, ist für mich eine Entdeckung der letzten Wochen. Sieht im Glas erstmal aus wie ein Naipa und so ein bisschen populärwissenschaftlich gesagt schmeckt es auch so auf eine Art, weil es ist halt für mich so ein leichter Naipa-Charakter, aber mit Hefe dabei. Also wie gesagt, sehr populärwissenschaftlich. Es ist kalt gestopft. Es ist nicht so tropisch wie ein Naipa auf jeden Fall. Aber kommt eigentlich erstmal wie so ein Sommerbier rüber, hat aber 8,2%, also dann doch eher ein Sundowner, würde ich sagen, und kein Mittagsbier.
Ja, als Mittagsbier könnte das eventuell nicht ganz so schöne Folgen haben für den Rest des Arbeitstages, falls man dann danach noch an den Schreibtisch muss. Ja, ich habe gemerkt, deine Begeisterung war groß. Also
ja,
dieses Bier
ja, ja.
Hat so ein bisschen dein Herz erobert.
Ja, ist vor allem, man muss ja auch mal sagen, für Craft-Bier-Verhältnisse vergleichsweise preisgünstig. Also gibt's ja mit Glück im normalen Supermarkt für 1,29 und das ist für einen halben Liter ja echt ein sehr guter Preis.
Das stimmt, wird natürlich auch mit einer entsprechenden Charge hergestellt.
Ja.
Natürlich ist ein anderer Kontext, wo dieser Preis herkommt. Dennoch muss ich dir recht geben, für zwischendurch kann man das durchaus mal machen. Ich fand's auch nicht schlecht. Was wir noch im Glas hier hatten, war, wir waren bei Ratsherren, das Ratsherren Backyard Beach, weil wir haben heute nicht mehr 36 Grad, aber warm ist es trotzdem und da kann man sich so ein Summer Ale schon mal zu Gemüte führen. Wir haben ja gehört, Ratsherren, Brauphilosophie, wir wollen nicht verstören, wir nehmen die Menschen mit auf eine Reise und im Grunde sind wir ein Türöffner für diejenigen, die mehr wollen, die probieren dann vielleicht auch nochmal extremere Biere aus. Aber das selber extreme Biere zu brauen, das ist nicht unser Job. Und da passt dieses Bier eigentlich ganz gut rein. Also es ist leicht. Es hat auch nur im Gegensatz zu dem anderen 4,5 Volumenprozent. Also ist ein bisschen smarter, sage ich mal, für den Sommer. Es kommt sehr frisch rüber. Es hat so eine ganz leichte Blutorangennote. Das gefällt mir persönlich ganz gut. Und das ist echt ein unkompliziertes Sommerteil.
Jo.
Also kann ich mir, schön kalt muss man es trinken, dann kommt es eigentlich am besten.
Das kann man schon mal mittags aufmachen.
Das kann man auch schon mal mittags aufmachen, wie wir es ja heute getan haben tatsächlich. Aber ja, das ist auf jeden Fall was Schönes. Dann kommen wir zu den Terminen. Wir waren dieses Mal in Hamburg und ihr wisst, je nachdem, wo wir uns aufhalten, da ist dann auch der Schwerpunkt der Termine, die wir euch mit auf den Weg geben. Und zwar haben wir da 25. bis 26.8. die Craft Beer Days 2018 im Altes Mädchen. 5 Euro Eintritt zahlen, Probierglas abholen und sich durch die Bierwelt schnuppern und tasten. Macht auf jeden Fall Spaß.
Werden wir auch wieder am Start sein.
Werden wir wieder am Start sein. Und wenn ihr noch nie da wart, hört in unseren ersten Podcast rein. Da kriegt ihr einen Eindruck, wie denn das aussehen kann. 1.9. Landgang feiert ein Brauereifest. Sie sind seit fast 2 Jahren dann an ihrem Standort, ehemals Hopperbräu, dann Landgang und es wird ein Fassfreibier angestochen. Es gibt Foodtrucks, es gibt eine Band, die da spielt. Es soll auch Familienunterhaltung geben. Soll also eine ganz nette Geschichte sein. Kann man auf jeden Fall, wenn man da in der Gegend ist, Bärenweg ist das Ganze, einfach mal vorbeischauen. 8.9. nach Wacken ist vor Wacken. Die Wackenbrauerei feiert ein Brauereifest in Wacken. Und zwar gibt es dort, wie sich's gehört, natürlich ordentlich Rock'n'Roll. Es tritt auf die AC/DC Tribute Band Bon Scott, ein Tribute to AC/DC aus Hamburg. Und die werden dort ordentlich Wumms ins Bier bringen an diesem Tag. Craft Beer, Street Food, Rock'n'Roll, Wackenbrauereifest in, wie der Name schon sagt, Wacken. Dann, 14.09. gibt es einen öffentlichen Brauerstammtisch im Galopper des Jahres. Und der Galopper zelebriert die alternative Braukultur im Schanzenviertel an diesem Freitag. Nehmen es die 12 Zapfhähne, die es da eh schon gibt, auf 10 zusätzliche nochmal erweitert. Das Großartige, es gibt viele Fachgespräche, es gibt viele Biere und das Ganze ist für lau.
Und jetzt noch ein Termin in eigener Sache. Wir machen wieder einen Live-Podcast. Und zwar wird er sein nächsten Dienstag am 14.08. ab 19 Uhr in der Bar Orlam in der Neustadt.
Zu Gast am Tresen in der Bar Orlam werden sein die der ultimative Bierguide-Autorin Sünje Nikolaisen und Sepp Weiver, seines Zeichens Autor, Bierkeeper und der sogenannte Biersepp, wie man ihn sonst auch gerne nennt, in der Szene. Die beiden werden mit uns sprechen über die Frage, wie kriegen wir mehr Menschen hin zu Kreativbier oder müssen wir überhaupt mehr Menschen hinkriegen zu Kreativbier? Ideen, Strategien am Tresen mit interessiertem Publikum, wo auch gerne Ideen und Strategien geäußert werden können. Es geht um gutes Bier, es geht um Biervielfalt und die Frage, wie wir diesen Markt, der sich ja immer noch um die 1% bewegt, ein wenig zum Wachsen kriegen.
Und das Ganze findet ja statt in der Bar Orlam, was ja der Braupub von Buddelschip ist. Und die haben da natürlich auch diverseste feine Biere am Hahn, die man da abends trinken kann.
Und Geneva, vergessen wir nicht die Geneva-Kreation. Der Nienke. Ihr wollt informiert bleiben, ihr wollt informiert sein über das, was los ist in der Brauszene. Dann folgt uns doch einfach auf Facebook und auf Instagram. Dort findet ihr uns unter dem Namen Hopcast, nicht vergessen, Doppel-H. Und wir haben natürlich auch einen monatlichen Newsletter, den ihr abonnieren könnt über unsere Seite www.hopcast.de. Das gute Stück spammt euch nicht zu, sondern informiert euch auf charmante und schöne Art und Weise einmal im Monat über News aus der Brauereiwelt. Es gibt immer wieder Verlosungen, Interviews und natürlich seid ihr informiert über das, was wir hier so planen an Extraaktionen und was wir für Ideen haben über oder für bestimmte Folgen. Also ganz einfach eintragen, registrieren unter www.hopcast.de. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich tierisch, wenn ihr uns nicht nur auf einem unserer Kanäle folgt, sei Soundcloud, iTunes, Stitcher oder Google Podcast, dort findet ihr uns, sondern wenn ihr uns auch bewertet. Weil jede Bewertung hilft uns, ein bisschen nach oben zu rutschen im Ranking, damit wir gesehen werden. Und da haben natürlich nicht nur wir was von, sondern eben auch ihr, weil wir alle möchten ja, dass die Biervielfalt ein bisschen mehr rausgetragen wird. Und je mehr Leute Bock haben auf gutes Bier,
umso besser ist das für uns alle. So, und ich denke, das war's für heute, ne? Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ahoi.